Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Wir danken unserem Sponsor Cloudflare für,
dass sie es geschafft haben,
dass sie es möglich gemacht haben, diesen Podcast aufzunehmen. Der Premium-Cloud-Anbieter.
Dem Premium-Podcast beim Premium-Cloud-Anbieter. Ich bin heute sehr müde, muss ich sagen. Es ist Sonntag, es ist 16 Uhr.
Aber es fühlt sich an wie 3 Uhr nachts.
Ja, es ist so.
Und es ist auch genauso dunkel.
Es ist so stockdunkel. Wirklich. Es ist so dunkel.
Was bei mir noch erschwerend hinzukommt, wie ja einige Insider wissen, nehme ich immer aus dem Schrank, aus dem Kleiderschrank auf, weil da die Akustik besser ist. Und da kommt eh schon wenig Licht hin. Und dann ist auch noch bei uns genau vor der Tür die Straßenlaterne kaputt. Also es kommt nicht mal das Neonlicht von der Straßenlaterne kommt rein. Das ist wirklich ein Trauerspiel.
Oh, ich bin sehr müde. Ja. Immer noch.
Ich würde mir hier mal, glaube ich, irgendwie so eine Tageslicht-Therapielampe mal hinhängen. Vielleicht könnte das was bringen.
Er bringt das was? Ich habe keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ich muss sagen, kleine Anekdote noch aus meiner letzten Woche. Ich bin war ja in Polen, um da günstig Zigaretten zu kaufen. Nein,
und die Wohnung?
Natürlich geschäftlich. Und ich bin ja ein großer Polen-Fan. Und Max, sie haben wahnsinnig hübsche kleine Städte. Ich finde es irgendwie ganz gut. Die Sprache ist halt ein bisschen das Problem, aber naja. Und ich bin seit langem mal wieder Lufthansa geflogen und fand es ganz gut, weil alle haten immer so ab über die Lufthansa, dass die so schlecht geworden ist und so. Aber jetzt, wenn man viel auch andere Fluglinien fliegt, dann ist doch Lufthansa schon immer noch irgendwie ein bisschen netter.
Ja, ich mag tatsächlich Lufthansa. Ich finde sie gut. Ich muss ja auch meine Meilen bekommen, damit ich meinen Status behalte. Und deswegen, ich unterstütze das, dass du Lufthansa fliegst.
Deswegen fliegst du ab und zu mal nach Frankfurt.
Ja, wobei, kleine Anekdote. Ja. Es gibt ja verschiedene Statusse. Keine Ahnung. Es gibt ja Frequent Traveler, es gibt Senator und es gibt Hon. Und Hon ist so das Krasseste. Und ich kenne jemanden oder früher kannte ich jemanden, der war Hon. Und da wirst du halt wirklich so, das ist halt das Krasseste. Da tragen sie dich ins Flugzeug.
Ja, ja, ich hatte auch bei mir so einen Typen, der ist mit so einem Porsche Macan ans Flugzeug geflogen worden. Aber es war halt so ein ganz kleines Pissflugzeug, so ein A319 oder so. Da gab es jetzt, ne, also es gab keine First Class oder sowas. Aber trotzdem kam der da mit seinem Porsche eingefahren.
Ja, und die werden mit Handschlag begrüßt und sowas. Also schon krass. Der hat bei Microsoft gearbeitet. Das ist schon 20 Jahre her oder 30 Jahre her oder so. Der hat bei Microsoft gearbeitet und der brauchte noch ein paar tausende Meilen, weil sonst hätte er seinen Status verloren. Und dann musste der nach Seattle und hatte dort zwei Meetings, die irgendwie zwei Tage auseinander waren. Und dann ist er, damit er seinen Status behält, ist er nach dem ersten Meeting von Seattle zurück nach München geflogen und wieder zurück, damit er seinen Status behalten kann. Das ist so krank.
Aber was tut man deswegen haben wir jetzt solche Umweltprobleme.
Ja, genau deswegen. Ja. Damals war das alles noch nicht so, weil wir machen ja jetzt unsere Jahresrückblicke. Wir sind jetzt
ziemlich
angelangt.
Und damals gab es schon in Ordnung. Ja, und es gab schon Lufthansa.
Das stimmt. Da gab es schon einiges. 1977 gab es schon richtig viel.
Ja.
So. Über 500 Millionen Menschen glotzten im Fernsehen beim silbernen Thronjubiläum von Elisabeth II. Zu, während in Frankreich die weltweit letzte Hinrichtung mit einer Guillotine stattfand. Ja, wir befinden uns tatsächlich im Jahr 1977. Aber wir haben eine Sache vergessen. Was hat uns dann diese Woche so richtig bewegt? So richtig medial? Ampel?
Ja, hat es einen jetzt so bewegt? Also, naja, weiß ich nicht. Es war ja irgendwie ein bisschen abzusehen. Also, ich fand es jetzt nicht so überraschend. Und Ich finde jetzt nur dieses ganze Kindergartenmäßige, du bist schuld, nein, du bist schuld, bla bla bla, hinterher nervt mich schon wieder, weil es genau die gleiche Masche ist, von der die Leute halt so genervt sind, wo die sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich will jetzt die AfD.
Ja,
und genau. Und dass die das und, immer nicht raffen.
Und was nerven. Ich krass finde, ist, dass jetzt ist rausgekommen, dass die FDP das wohl schon sehr lange geplant hat. Es gibt wohl irgendeinen Insider, der da gequatscht hat, dass sie das schon so auf oberster Ebene schon extrem lange vorbereitet haben. Und das ist wirklich wild.
Ja, ja. Naja, es wird schlimm werden. Also wenn es nur ein bisschen schlimm wird, dann wird, ja, also ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist so eine CDU-SPD-Koalition. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass halt die AfD richtig stark wird, ne? Und ja, weiß nicht.
Also ich finde, dass wir sind in so einer Ohnmacht der nicht wählbaren Politiker angelangt. Das ist so mein großes Problem. Also, weil ich habe mir jetzt wirklich sehr genau überlegt, okay, wen könnte ich wählen? Und nach ungefähr 3 Tagen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, gar keinen. Also, der Einzige, wo ich das Gefühl habe, okay, da fühle ich meine Stimme nicht komplett verschwendet, wäre halt tatsächlich Habeck. Aber ich komme halt mit den Grünen nicht klar. Also nicht mit den Grünen, die aktuell da am Start sind, auch wenn sie jetzt gerade alles neu wählen und so. Also die stellen sich jetzt ja gerade neu auf. Aber alles andere ist auch irgendwie nicht wählbar. Also wird es die Partei werden oder die Tierschutzpartei?
Ja, Habeck als Typ finde ich auch gut, aber ja, also ich...
Ja, aber die Grünen kann man ja eigentlich im Moment nicht wählen. Also sind ja so inkonsistent, die stehen für nichts. Weil sie so, ich glaube, das ist halt eins der Grundprobleme, dass die Parteien, die mal stark für etwas gestanden haben, mittlerweile so kompromissbereit sein müssen, damit sie überhaupt mitspielen dürfen, dass sie halt komplett von ihrem eigenen Wahlprogramm oder von ihren eigenen Werten und Ideologien komplett abrücken. Und jetzt kommt wieder so, habe ich gehört, am Wochenende ist ja der Parteitag gewesen oder ist immer noch. Und dann so, ja, Tempolimit ist jetzt das ganz große Ding, wo ich denke so, ey, wir haben ganz andere Probleme als Tempolimit.
Ja, ja, einerseits schon, andererseits kann man auch sagen, also weiß nicht, ich habe das ja schon mal gesagt, mittlerweile habe ich gar nicht mehr so ein Riesenproblem im Tempolimit, dann macht's halt so, ist überall anders um uns rum, kann ich auch nur maximal 130 fahren, so von mir aus, also dann ist die Kiste wenigstens zu, weißt du, dann...
Ja, sonst sollen sie 200.
Oder wie wir ja schon mehrmals sehr schlau vorgeschlagen haben, einfach ein zeitlich begrenztes. Also das bis 21 Uhr von mir aus ist halt 130 und danach kann man halt schnell fahren oder sowas. Also weißt du, so. Muss ja kein striktes Entweder-Oder sein.
Oder man kauft sich einfach die Freiheit, so schnell zu fahren, wie man möchte. Da kommt auch mehr Kohle rein. Das von ist voll mir gut.
Auch das.
Kaufst im Jahr, keine Ahnung. Kaufst du dir pro Kilometer einen Euro?
Ja, ich weiß, dass wenn man das so sagt, dann klingt das immer so, dann sagen Leute, oh Gott, nein, aber man muss sich doch Gedanken machen hin und her. Ich sag aber, ey, es ist mir mittlerweile einfach auch scheißegal, weil wir sind sowieso am Arsch. Es ist, ja. Wir können uns hier jahrelang, monatelang das zerfleischen gegenseitig im Tempolimit, ja, nein, es ist alles Landnagen, wir sind alle im Arsch. Also, was diese Umweltgeschichte angeht, meine ich jetzt, ne, dieser ganze Klimawandelbums, das ist der Zug sowieso abgefahren. Ja, meine Meinung.
Ja, verstehe ich voll und ganz.
Naja, komm, lass uns ins Jahr 77 springen, weil da war die Welt noch in Ordnung. Ins
Jahr 1977, oder haben wir noch irgendwas vergessen, was medial relevant war?
Bestimmt, aber.
Ja, außer dass sich halt alle Streamer gerade zerfleischen wegen Craft Attack. Ist eigentlich auch nicht viel passiert. Ja,
aber mehr muss man dann dazu eigentlich auch nicht sagen.
Nee, also ja, also sowieso nicht. Aber das war auch sehr lustig, was da, also auch alles so ein Kindergarten. Ach, wir werden einfach vor die Hunde gehen. Ich sag's, wie es ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So ja. Nämlich. So, wir sind im Jahr 1977. Ich bin mittlerweile 6 Jahre alt. Du bist mittlerweile 2 Jahre alt. Du überlegst das erste Mal, ob du eine Windel brauchst oder nicht. Ich bin kurz davor, in die Schule zu gehen. Das war ein krasses Jahr. Und fing direkt an das Ende der Dampflokomotiven. Da haben sie schon an die Umwelt gedacht. Wir befinden uns tatsächlich im Jahr 1977. Am 26. Oktober 1977 hat die Deutsche Bundesbahn zum letzten Mal regulär Dampflokomotiven eingesetzt. Ab jetzt kann ja nur noch alles geiler und schneller und pünktlicher werden, oder? Oder? Also, das ist etwas, was ich voll schade finde. Also, das ist umwelttechnisch das bestimmt besser, weil Kohle und so. Aber ich liebe Dampflokomotiven. Ich finde sie so schön.
Okay. Ja. Nicht? Also.
Dampflokomotiven sind voll cool. Wenn ihr so.
Ja.
Das ist voll cool.
Ja, irgendwie schon, aber. Ja, weiß ich nicht. Also so richtig begeistern dafür kann ich mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Ich freue mich immer auf Rügen gibt es einen, der hat auch so einen bescheuerten Namen, der Watzmann.
Der lange Hans.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. So heißt der wirklich. Und der fährt da immer lang. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Weil der hat wirklich so mit Dampf und der macht immer so tu, voll geil. Ich liebe das. Und das finde ich voll schade, dass es die nicht mehr gibt.
Was ich krass finde, ist, dass es halt, das ist 1977, also gut, die werden zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr groß, also von denen, da werden wahrscheinlich auch nicht mehr viele rumgefahren sein, aber das ist ja, wo man jetzt eigentlich denkt, naja, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Und ich, wenn ich an eine Dampflok denke, dann denke ich halt so an Wilder Westen oder so, weißt du? Hier zurück in die Zukunft, wo sie da auch, denn da haben sie doch, gibt es auch diesen einen Teil, wo sie, ja, wie dieser die Dampflok.
Gute alte Dampflok.
So, ja, ich, keine Ahnung. Dann, das wohl, wahrscheinlich wurden die abgelöst dann von diesen geilen Diesel-Loks, oder? Diese alten, die man auch noch so kennt.
Wahrscheinlich.
Da gibt's ja auch so eine ganze Subkultur, ne? So Trainspotter, die dann so irgendwo stehen und so bestimmte Züge und Lokomotiven abfotografieren. Schon ein stranges Hobby auch irgendwie.
Ja, ich hatte früher auch eine Dampfmaschine, habe ich zu Weihnachten gekriegt. Das müsste auch in dem Jahr gewesen sein, wo ich mir heute denke so, was für ein bescheuertes Geschenk. Weil es konnte ja nichts außer Dampf machen. Also du hast das erhitzt, mit Wasser und dann hat das so agiert und hat es gedampft, fertig. Ja. Aber es hat ja nichts anderes gemacht.
Nee, also, aber nee, du musstest, ich weiß, ich hatte auch so ein Ding.
Also aus heutiger Sicht finde ich, ist das so ziemlich der unnützeste Scheiß, den es überhaupt nur gibt.
Ja, aber du hast, ich meine, es hat dir halt geholfen, das Prinzip zu verstehen. Du musstest Wasser oben reinfüllen, du musstest diese kleinen weißen Dinger anzünden.
Genau, wie die, hatte ich weiße Dinger, so eine Zünddinger.
Ja. Aber die waren nicht wie diese Grillanzünder, sondern so anderes Material irgendwie.
Ja,
so.
Genau, dann hast du gewartet, dass es endlich losgeht, hast du schon mal mit dem Finger schon mal das Dampfrad so ein bisschen bewegt, könnte jetzt ja mal losgehen und dann hat es 2 Minuten geraucht und dann war fertig.
Aber hattest du nicht, weil an meinem war so ein, also das hat dann, also hat sich auch gedreht und das hat aber so einen Typen angetrieben, der so einen Baumstamm durchsägt.
Nee, sowas hatte ich nicht. Ich hatte nur einfach diesen Wasser, also so eine Metallgeschichte war das, glaube ich. Und dann musstest du unten das Feuer reinmachen, Wasser reinmachen und dann hat das oben gedampft.
Ja, ich habe das auch nur 3-mal benutzt oder so. Dann.
Aber ich bin schon richtig teuer. Kann ich mir vorstellen.
Ja,
weil ich hatte so ein, ich glaube, meins war komplett aus Metall.
Ja, ja, ich überlege auch die ganze Zeit, welches der Hersteller da war. Das war so ein relativ bekannter Hersteller, der diese Dinger gemacht hat. Die gab es früher auch, hattest du früher auch diese so Spielzeugkataloge? Der hat dann mal gerne vor Weihnachten so durchgeblättert.
Ja, klar,
und dann angekreuzt. Was man sich wünscht.
Ich habe ungefähr 100 Sachen angekreuzt. Falls irgendjemand sich nicht entscheiden kann, ich habe ihm genug Auswahl gelassen. Ja. Ja. Naja, war ich richtig sauer. Da habe ich richtig geile Sachen angekreuzt, habe ich ein Fahrrad gekriegt, war ich richtig sauer. Da war ich so sauer. Da habe ich gedacht, so, das ist das beschissenste Weihnachten auf diesem Planeten, weil ich habe ein Fahrrad gekriegt. Also ich habe mich gefreut, dass ich ein Fahrrad gekriegt habe, so 3-4 Tage später, aber an dem Abend war das schon echt enttäuschend.
Naja.
Während in Deutschland die Dampflokomotive in Rente geschickt wurde, nimmt in den USA der Millennium Falke seinen Betrieb auf. Am 25.09.1977 verändert sich die Popkulturwelt für alle Zeiten, als Star Wars seine Premiere in den Vereinigten Staaten feierte. Bis zum Release in Deutschland dauerte es noch bis zum 10. Februar 1978, aber bis dahin war auch hierzulande der Hype gigantisch. In der damaligen Presse kam der Film in Deutschland allerdings eher mittelmäßig an. Die Zeit nannte ihn ziemlich öde und langweilig und auch der Spiegel war wenig angetan. Und in der DDR war eine Aufführung sowieso verboten. Außerhalb von Deutschland war die Presse jedoch deutlich positiver gestimmt und die Einspielergebnisse zeigten dann sowieso, dass George Lucas genau ins Schwarze getroffen hatte. Ja, ich habe den sogar im Kino gesehen.
Ja, da war ich natürlich ein bisschen zu klein für. Ich habe den dann später irgendwann, ich weiß gar nicht, Fernsehen oder wahrscheinlich aus der Videothek ausgeliehen oder so. Ja, ich meine, krasser Start eines Imperiums sozusagen.
Eine Religion.
Ja, bis heute kommen da immer noch neue Sachen raus, verdienen immer noch Leute Geld damit, mittlerweile Disney.
Und ich finde, das ist halt auch eine der, also es gibt so ein paar Sachen, aber das ist halt so, ich bin ja Hardcore-Star Wars-Fan ich kann das immer wieder gucken. Ich habe gestern erst wieder einen Star Wars Film geguckt, weil es gab halt nur Bullshit im Fernsehen und auch auf den VOD-Plattformen gab es nur Rotze. Und dann, ja, Star Wars geht immer.
Ja, ich bin nicht so der Hardcore-Fan. Ich finde es schon cool, also auch gerade so als popkulturelles Phänomen irgendwie, aber weiß nicht. Also mein Fantum hält sich da einigermaßen in Grenzen. Aber apropos Streaming-Plattform, was ich empfehlen kann für dich als alten Kiez-Veteran, es gibt auf Netflix so eine neue...
Ach, die Sondereinheit?
Mini-Doku da gerade, ja, ja.
Ja, die Sondereinheit. Habe ich schon gesehen, sehr gut. Na. Sehr gut. Mag ich sehr. Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Hast du Talza mittlerweile geguckt? Talza
King? Nein, Walter, du hast mich vorgestern gefragt, wann soll ich das denn...
Habe ich dir schon vor 2 Wochen gesagt.
Ja, ich habe, meine Abende sind halt immer so verplant. Ich bin hier nicht.
Genau, jeden Abend Call of Duty.
Ich war ja gar nicht da. Ich war ja in Polen.
Aber da hättest du es ja noch mehr so sehen können.
Nein, da bin ich ja, muss ich ja abends dann essen gehen und so. Da bin ich ja unterwegs und dann.
Oh. Ja. Das Disco-Fieber infiziert die Welt. Wer 1977 nicht dem Star-Wars-Fieber erlegen war, der wurde durch Saturday Night Fever infiziert. Der Film prägte eine ganze Generation, löste eine weltweite Disco-Welle aus, die sich nicht nur in Musik und Mode, sondern auch in einem generellen Lebensgefühl widerspiegelte. Außerdem wurde ganz nebenbei auch noch eine inzwischen völlig alltägliche Marketing-Kniff eingeführt, Cross-Marketing. Denn weil Teile des Soundtracks von den Bee Gees wie Night Fever, How Deep Is Your Love und Staying Alive vor dem Start des Kinowilps veröffentlicht wurden, war der Hype bereits groß. Und neben einer Oscar-Nominierung war der Film auch noch der Startschuss für die Karriere von John Travolta. Ich muss zugeben, ich habe den Film nie gesehen.
Nein. Krass. Okay. Ja, ich habe den schon mehrmals gesehen. Ist auf jeden Fall ein cooler Film. Also Soundtrack natürlich legendär. Aber auch so als Film, finde ich, kann man sich den ganz gut reinziehen. Also ich habe den jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ich gab ja so Zeiten, da war ich auch viel feiern und so und ich habe das schon irgendwie gefühlt, so den Vibe. wenn man sich das heute anguckt, ist natürlich auch alles, ne, so ein bisschen so wie die rumlaufen und klar, ist halt 70er Jahre, aber ja, schon auch ein cooles Stück Popkultur.
Krass finde ich aber, wie, wenn man sich überlegt, was aus John Travolta geworden ist. Also wenn du überlegst, er hat mit einem Tanzfilm angefangen und was er dann so die letzten 10 Jahre für Rollen hatte. Also das ist schon krass.
Ja, ich glaube, wer ihn ja richtig so wieder aus der Versenkung gehoben hat, ist Quentin Tarantino, ne? Also weil gibt es nicht sogar einen zweiten Teil von Saturday Night Fever? Der aber so völlig schlecht war.
Das weiß ich
nicht. Und ich glaube ja. Und dann hat er ja auch sowas gemacht wie Grease. Mhm. Ne? Also auch so ein Tanz-Musik-Ding irgendwie. Und in dieser Bubble war der, glaube ich, auch super lange gefangen. Und dann ist er irgendwann weg vom Fenster gewesen. Und dann hat ja eigentlich, also es sei denn, ich verkläre das jetzt gerade sehr, aber dann hat ja Quentin Tarantino in Pulp Fiction ihn so wieder aus der Taufe gehoben und seitdem hat er halt diesen Coolness-Stempel. Mhm. So, danach hat er halt ganz andere Rollen gespielt als vorher da mit seinem ganzen Tanz- und Musikgedöns immer.
Krass.
Auch ein unfassbar geiler Film, Pulp Fiction, müssen wir hier auch mal wieder gucken.
Habe ich, glaube ich, auch nie richtig gesehen. Also richtig gesehen im Sinne von so ganz, ganz konzentriert verfolgt gar nicht, glaube ich. Weiß nicht, irgendwie hat mich das nie gedings, aber ich mag auch Uma Thurman nicht.
Naja. Ja, dann ist natürlich schlecht.
Ja. So, musikalisch bedeutet 1977 in der ersten Linie die endgültige Geburt des Punks, der sich in den vergangenen Jahren eher durch Wehen angekündigt hatte. Sex Pistols veröffentlichten Nevermind the Bollocks, ihr einziges Studioalbum. Ansonsten dominieren Fleetwood Mac mit Rumors, während der außerdem noch Bad Out of Hell von Meatloaf sowie Heroes von David Bowie erscheint. In Deutschland ohrwurmte es hingegen zu neun Wochen lang zu Living Next Door to Alice auf Platz 1 und 8 Wochen lang Yes Sir, I Can Boogie.
Oh Gott. Also Rumors von Fleetwood Mac, meiner Meinung nach eins der besten Alben einer aller Zeiten. Ja, ansonsten mit den deutschen Charts aus dem Jahr kann ich da nicht so viel anfangen.
Ich habe nie zu Fleetwood Mac hingefunden. Ich kenne nur ein einziges Lied von Fleetwood Mac und das ist Tell Me Lies. Und ansonsten kenne ich kein einziges Lied von Fleetwood Mac, weil mich die überhaupt nicht abgeholt haben. Voll komisch.
Also, ja, keine Ahnung. Also Rumors ist wirklich, also für mich auch so der Inbegriff eines Albums. Wenn du das von vorne bis hinten durchhörst, dann finde ich, ja, weiß ich nicht, das macht halt als insgesamtes Ding voll Sinn, finde ich. Und ich mag Fleetwood Mac voll gerne. Ja. Die anderen Sachen. Also ich meine, die 70er Meatloaf, generell
Meatloaf
waren.
Meatloaf habe ich nie verstanden. Also klar, ich finde so ein, zwei Lieder finde ich auch ganz cool von ihm, aber habe ich nie verstanden. David Bowie finde ich auch nur einzelne Lieder cool. Ich finde diesen krassen Kult um ihn herum, finde ich, irgendwie krass, weil ich es nicht so richtig nachvollziehen kann. Und Sex Pistols kann ich gar nicht verstehen. Also habe ich überhaupt zu Punk habe ich gar keinen Bezug. Das fand ich alles ganz schön.
Nee, also Sex Pistols, ja, gibt so zwei, drei Songs, die irgendwie ganz cool sind, finde ich. Aber so diese ganze Punk-Ecke und so habe ich auch gar keinen Bezug zu. Es gibt so Ska, ne? Es gibt ja so, das so dann so Punk mit so Reggae-Einflüssen. Da gibt es auch ein paar ganz, also Songs, die ich so ganz cool finde. Nee, aber ist auch sonst gar nicht meine Ecke. Und David Bowie. Ja, der ist, also ich finde den schon cool. Man kann sich auch viele Sachen von dem anhören, aber ich bin jetzt auch nicht so, ja, der hat für mich jetzt auch nicht so den Kultstatus irgendwie.
Nee, fühlen wir nicht. So. 10 Oscar-Nominierungen, 3 gewonnene Oscars. 1977 wird Rocky zum besten Film ausgezeichnet und erhält außerdem den Preis für beste Regie und besten Schnitt. Sylvester Stallone hingegen geht leer aus, obwohl er sowohl für bester Hauptdarsteller als auch bestes Originaldrehbuch dort nominiert ist. Aber dafür hat er wenigstens eine weltweite Karriere als Actionstar dafür
bekommen. Oh, ganz schöner Tausch für
1977, ey.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht.
Das ist krass. Das ist echt krass. Das sind 47 Jahre ist das her.
Ja, das hätte ich auch.
Also bei Star Wars wusste ich es, weil es halt so viele Filme gibt. Aber ich meine, Rocky gibt es auch 5 oder 6 Filme, aber das ist krass.
Ja, also das hätte ich nicht gedacht. Da hätte jetzt getippt. Also wenn man mich gefragt hätte, der ist irgendwie aus den 80ern oder so, hätte ich gedacht.
Wäre ich bei
77 gewesen. Ist schon heftig. Aber von wann
ist das? War ein geiler Film. Der ist später gekommen. Der müsste Anfang 80er gewesen sein.
Okay.
Und das war, also ich fand Rocky richtig krass geiler Film.
Ja, nee, also das ist jetzt wiederum gar nichts für mich. Ich glaube, ich habe nie Rocky, also die späteren Teile sowieso nicht, aber auch den ersten habe ich, glaube ich, nie von vorne bis hinten gesehen.
Echt nicht?
Weil ich finde das so, also ja, für mich sind solche Filme so sinnlos, weil du weißt ja ganz genau, dass das ganze Geboxe, weißt du, ist ja nicht echt. Und wenn du dir jetzt das mal wegdenkst, dann bleibt von dem Film ja nichts übrig. Außer, dass er da mit seiner Tante, mit Adrian, da irgendwie so, aber dann könntest du doch einfach so einen Schnulzenfilm angucken und dieses ganze gefakte Boxen wegdenken. Und Ich weiß nicht, ich finde das so schlecht, dieses dann, wo die sich dann so minutenlang in die Fresse hauen und du denkst, okay, weißt du, jeder normale Mensch, wer hätte schon längst am Boden gelegen, aber nein, die kämpfen natürlich immer noch weiter, bla. Ich, also, es ist für mich sowas von Banane, damit kann ich gar nichts anfangen.
Ich fand die Filme cool. Am meisten habe ich den ersten gefeiert und den vierten. Der vierte ist mit Dolph Lundgren, wo er gegen den Russen spielt. Also, ich mag halt diese Story vom Underdog. Mhm. Das
halt funktioniert. Ja, das verstehe ich schon, aber ich, wie gesagt, diese ganze Box-Thematik. Ich kann mich lustigerweise daran erinnern, ich habe früher, also nicht regelmäßig, aber mir schon dann ab und zu auch mal die Bravo gekauft. Und da kann ich mich erinnern, da war so ein richtig großer Artikel drin über, als dieser der vierte Teil da mit Dolph Lundgren und sowas rauskam. Ja. Weil das war ja auch noch so voll kalter Krieg und so, ne? Und dann haben die da irgendwie so ein Riesending draus gemacht mit halt so Porträts und was weiß ich, wie die denn auch für den Film trainiert haben und blablabla. Irgendwie keine Ahnung, warum das so bei mir hängen geblieben ist, aber ja.
Ich mochte
aber ja, das. Krass, 77 hätte ich nie im Leben gedacht, dass der schon so alt ist. Gut. Doch, aber ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie noch ein bisschen was anderes. Die finde ich auch in gewisser Weise albern, aber ich meine, Bloodsport speziell war ja auch dann so ein bisschen brutaler und so, weißt du, das ist irgendwie, ist das für mich noch was anderes. Okay. Also speziell Rocky finde ich irgendwie total behämmert.
Okay. So, Schädel wird bei der NBA bei NBA-Spiel zertrümmert. Der Name Kermit Allen Washington sagt wohl nur eingefleischten Basketballfans etwas, aber trotzdem sorgte er 1977 für weltweite Schlagzeilen. Der 2,1 Meter große Verteidiger der Los Angeles Lakers zertrümmerte bei einem Spiel gegen die Houston Rockets, deren Star-Forward Rudy Tomjanovic mit einem Schlag den Schädel. Basketball-Megastar Kareem Abdul-Jabbar verglich das dabei entstandene Geräusch mit einer zerplatzten Melone. Tomjanovic selbst sagte, dass er gedacht hätte, dass die Anzeigentafel von der Decke auf seinen Kopf gefallen wäre. Tomjanovic erholte sich zwar von den gebrochenen Kiefer, Nasenbein und Schädel, aber erreichte nie wieder seine alte Form. Okay. Also ich wusste, dass Basketball echt krass brutal ist, weil die halt auch einfach über 100 Kilo wiegen, über 2 Meter groß sind. Das kann nicht easy peasy sein, aber Schädelbruch finde ich schon krass.
Ja, vor allen Dingen, also hört es sich ja so an, als wenn er ihn wirklich, also geschlagen hat im Sinne von, weiß ich nicht, mit der Faust oder was? Also es scheint ja nicht
aus Versehen. Ja, das steht hier nicht. Denn hier steht nur zertrümmert. Hat einfach so mal seinen Schädel zertrümmert. Hat er verwechselt mit dem Ball.
Ja. Naja, weil zum Beispiel jetzt beim Fußball, ne, gab es das ja auch schon, dass jemand da so reingegrätscht ist und dann hat sich einer dabei das Bein gebrochen oder so. Aber hier klingt das ja eher so, als hätte er ihm halt wirklich eine reingezimmert. Ja, krass. Also, aber ich meine, hat der Typ anscheinend ja auch richtig Glück gehabt.
Dass er noch lebt, ja.
Dass da nicht mehr passiert ist.
Basketball hat mich nie gefesselt, ey. Irgendwie ist das nicht mein Spiel.
Nee, es geht mir aber bei American Football auch nach wie vor so. Ich finde das zum Zugucken, aber ey, okay, ich gucke auch kaum Fußball oder so. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht die Geduld dafür. Dann passiert da erstmal minutenlang nichts. Weiß ich nicht.
Ich habe es früher selber gespielt, das fand ich ganz cool, aber ich war nicht so treffsicher, das war nicht so cool. Aber es gab nur eine Zeit, wo ich Basketball ein bisschen cooler fand. Das war halt die, wo Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman so, das war die Zeit.
Dirk
Ja, aber dann haben sie mich irgendwann verloren. Irgendwie, also ich habe auch
damals. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist nur, weil das halt zu der Zeit war, wo wir jünger waren und dann waren das halt die angesagten Spieler. Ey, ich könnte dir heutzutage nicht einen einzigen der weiß ich nicht, Top 10 NBA-Spieler nennen. Was weiß ich, wie die heißen, kein Plan.
Ich überlege.
Bestimmt gibt es heute genauso geile Spieler oder vielleicht sogar noch coolere, aber man kennt
die. Tatsächlich ist Michael Jordan der. Also Michael Jordan und Kobe Bryant und wie heißt jetzt dieser Riese mit dem Vollbart? Wie heißt er denn?
Steph Curry?
Nein. Der beste Basketballer aktuell der Welt. Wie heißt er?
Magic Johnson?
Nein.
Weiß ich nicht.
Wieso weißt du das nicht?
Jetzt aktuell. Ja, ich habe doch gerade gesagt, die aktuellen kenne ich nicht. Kevin Prince Boateng.
Nein. Ich sag's dir sofort. Die besten NBA-Spieler aller Zeiten. Michael Jordan, Nummer 1. Magic Johnson. Scottie Pippen, Dirk Nowitzki, Nummer 4, Larry Bird. Larry Bird war auch cool. Kobe Bryant, der ist gestorben, ne? Ja, ist gestorben. Ist der Shaquille O'Neal war auch richtig geil. Den finde ich heute auch noch cool. Ich liebe die TikToks von Shaquille O'Neal. Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell. Alter, ich muss jetzt wissen, wie der heißt. Das macht mich richtig aggressiv. Ey, wie heißt der denn?
Während du suchst, wir machen hier gleich einen Schnitt. Ich muss mal eben meine Katze hier rauslassen.
Lass mal deine Katze ruhig raus. Ich suche mal eben, wie der heißt. LeBron James. LeBron James. So heißt er.
Ach der.
LeBron James. Aber trotzdem catchen die mich alle nicht. Also Kobe Bryant hat mich nicht gecatcht. Shaquille O'Neal fand ich richtig cool. Und LeBron James finde ich auch nicht. Also Basketball, ihr müsst noch irgendwas passieren.
Unabhängig von den Typen finde ich es halt auch so zum Zugucken nicht so geil, aber ja.
Nee, fühle ich. So. 1977 war auch das Jahr, in dem dieses Zitat entstanden ist von einem Präsidenten der damals führenden Computerhersteller. Es gibt keinen einzigen Grund, warum irgendjemand einen Computer bei sich zu Hause haben sollte. Dieses Zitat ist zwar oft aus dem Zusammenhang gerissen worden und bezieht sich eher auf Computer, mit denen sich ein gesamter Haushalt steuern lässt, aber spätestens seit Smart Home wissen wir auch da, dass diese Aussage in eine absolute Fehleinschätzung der Zukunft war.
Aber von wem sie war?
Das steht hier nicht. Von einem Präsidenten einer der führenden Computerhersteller 1977. Da gab es ja nur IBM, Texas Instruments.
Und Siemens Nixdorf.
Siemens Nixdorf, Apple und was, Peacock. Ich hatte mal einen Peacock-Rechner. Ja, und HP, Hewlett-Packard gab es auch.
Ja, aber die sind ja heute noch groß am Start.
Ja, und was gab es denn noch? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Da die Reaktion ein bisschen geschlampt hier, haben sie uns nicht gesagt, wie der Präsident hieß. Aber das ist ja oft so, dass ich weiß auch, dass als die ersten Smartphones von Windows rausgekommen sind, mit Touchscreen, war richtig räudig, aber da hat auch jeder gesagt, ey, was, niemand braucht einen Computer. Oder der Nokia Communicator, haben auch alle gelacht, als der Nokia Communicator rausgekommen ist.
Ja, es gibt ja auch, das findet man relativ easy auch noch bei YouTube. Es gibt ja auch so legendäres, also Interview in Anführungsstrichen, da wird hier Steve Ballmer aufs iPhone angesprochen, das irgendwie kurz nach der Präsentation des ersten iPhones, und er lacht das halt so voll weg und sagt, ja, wir haben doch hier irgendwie unsere geilen Geräte und so weiter und mal gucken, das teuerste Telefon der Welt, bla bla bla, und dann halt, wo du dir so aus heutiger Sicht auch denkst, ja, okay, hast du leider ein bisschen daneben gelegen. Ja, keine Ahnung. Das ist halt dann, ich meine, aber wie sich dann so Sachen, gerade so technische Sachen entwickeln, ist halt auch schwer vorherzusagen. Wenn man, weiß ich nicht, gibt es halt eine geile Software. Meistens ist es ja nicht nur die Hardware alleine. Und auf einmal will das jeder haben und ja.
Ich hatte auch das erste iPhone, hatte ich auch schon. Fand ich richtig geil. Mit dem eingedrückten Knopf fand ich auch richtig cool. Fand auch voll klein.
Ja, ich hatte dafür das erste, also dieses G1 von Google, das sie mit der Telekom in Deutschland zusammen rausgebracht haben, was du so, also so von oben nach unten so aufschieben konntest, und dann kam so eine Tastatur raus. Das habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen.
Echt? Das ist bestimmt richtig viel wert.
Nee, habe ich schon mal nachgeguckt.
Alte Telefon.
Ist es leider nicht.
Okay.
Nee.
Ey, wir hatten.
Wir haben noch ganz viel. So das erste iPad, das erste iPhone, alles noch hier.
Echt? Das erste iPhone ist auf jeden Fall was wert. Das ist auf jeden Fall was wert.
Ja.
Ich hatte früher auch ganz viele benutzt, Sachen, und habe die irgendwann auf eBay verkauft für ein Apple und ein Ei. Heute ärgere ich mich so sehr darüber, weil da waren richtig geile Sachen bei. Da war Nokia 6310 dabei. Da waren so geile Sachen bei. Hätte ich die heute alle noch, wäre ich jetzt reich. Hätte jetzt alle verkauft.
Ja, aber solange die Sachen auch noch so einigermaßen aktuell sind, gerade so Elektronikkram, kriegt man da auch immer noch ganz gut was für.
Ich glaube, das erste iPhone, original verpackt, ist für ein paar Millionen weg.
Ja, klar, original verpackt.
Aber wer hat das nur original verpackt? Also das ist halt so das Absurde, das ist ja wie eine Aktie. Du musst halt alles doppelt kaufen, eins lässt du original verpackt, weil es könnte mal richtig viel wert sein.
Ja.
Naja. So. Am 16. August 1977 stirbt Elvis auf seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee. Als offizielle Todesursache wurde zunächst plötzlicher Herztod diagnostiziert, was aber immer wieder in Zweifel gestellt wurde. Diese Uneinigkeiten und das daran bestehende Medieninteresse sorgten dafür, dass sich die Streits und juristischen Auseinandersetzungen unter den Experten über fast 20 Jahre erstrecken. Im Jahre 2013 wurde eine Auswertung der verfügbaren medizinischen Unterlagen von Elvis Presley vorgenommen. Das Ergebnis war, dass Presley exzessive Medikamentenkonsum zu Stürzen, Kopfverletzungen und Überdosierung führte, die letztendlich sein Gehirn beeinträchtigten. Zudem wurde festgestellt, dass Presleys Tod teils durch eine toxische Reaktion auf übermäßiges Codein verursacht wurde. Diese Reaktion sei durch einen bislang unbekannten genetischen Leberenzymdefekt verstärkt worden, was schließlich zu einem plötzlichen und tödlichen Herzrhythmusversagen führte. 1977 ist er gestorben, vor 44 Jahren.
Ja. Ja, ja. Vielleicht lebt er ja auch noch auf irgendeiner Insel.
Das finde ich auch immer geil, ne? Es gibt ja so, es gibt ja so einige Leute, die noch leben sollen. Wahrscheinlich ist das so eine Insel, auf der Michael Jackson, Falco, Adolf Hitler, Elvis, es wohnen da alle. Da hat jeder so ein Grundstück und da wohnen die alle.
Ja. Und jeder ist reihum mal dran mit Sonntagsbrötchen holen und so.
Ja, genau. Und im Winter muss auch jeder mal den Schnee wegmachen und so.
Ja.
Aber das verstehe ich immer nicht, wie Leute auf so ein Bullshit kommen können. Also ja, ich verstehe diesen Wunsch nach Anonymität und dass man deswegen vielleicht sowas macht, aber nee. Irgendwie
du meinst nicht. So verschwinden irgendwie?
Ja, ja. Also so. Das kann ich schon, ich fühle das, ich verstehe das, aber dass Leute daraus wirklich so einen Kult machen, finde ich halt krass. Aber wir waren bei Elvis.
Ja, was soll man sagen? Also es ist natürlich tragisch, dass er dann ja doch so ja, relativ jung gestorben ist, aber man muss auf der anderen Seite sagen, ja auch...
Der hat ja auch alles mitgenommen. Also.
Naja, und jetzt im Musik... Business ja auch bei weitem nicht der einzige, ja. Also man Michael Jackson, Whitney Houston,
Prinz,
richtig, George Michael,
Amy Winehouse,
Kurt Cobain, okay, bei dem. Ja, ja, naja, aber doch.
Chester Bennington.
Naja, bei allen anderen ist ja bei allen anderen ist, also auch bei den anderen ist eher so Alkohol, Tabletten, Drogen irgendwie so ein bisschen das Ding. Kurt Cobain hat halt eine Schrotflinte genommen, aber gut. Ja, mal wieder einen Elvis-Song anmachen, würde ich sagen.
Ja.
Paar gute hat er ja am Start.
Ich mag den.
Was ich nie richtig verstanden habe, sind die Filme mit ihm.
Da, nee, die finde ich auch ganz schrecklich. Finde ich auch ganz schwierig. Es ist so, nee. Das ist ja auch das, wo sich alle drüber aufgeregt haben, dass er irgendwann halt kaum noch Musik gemacht hat. Und dann halt in die Filme, also die Filme gedreht hat. Und dann irgendwann hat er gesagt, ach, jetzt läuft nicht mehr so mit den Filmen, jetzt mache ich mal wieder Musik. Und da hat es aber irgendwie keinen interessiert und daran soll er auch zerbrochen sein. Also insofern, ja, die Filmindustrie ist schuld eigentlich.
Ja.
So, der Ferrari 308 GTS wurde im Jahr 1977 entwickelt, um den Traum von einem Ferrari Cabrio wahr zu machen. Wenn das Tagerdach dieses Modells abgenommen wurde, konnte es im Handumdrehen hinter den Sitzen verstaut werden. Das Chassis wurde speziell verstärkt, um das Fehlen des Dachs auszugleichen. Und woher man den Ferrari 308 GTS kennt? Von Magnum. Dabei handelt es sich übrigens um kein Product Placement, sondern um die Produzenten hatten sich bereits im Vorfeld für dieses Fahrzeug entschieden, weil es so gut zu ihrem Privatdetektiv passt.
Ja. Wo hat Magnum eigentlich gespielt? Auf Hawaii?
Hawaii.
Ja, der war doch auf irgendeiner Insel, ne?
Ja, Hawaii.
Ja.
Die neue Version von Magnum ist auch sehr gut. Da fährt er auch so.
Habe ich noch nicht gesehen.
Achso, okay. Das ist auch sehr gut.
Ja, ist schon eine geile Karre, würde ich sagen. Also, ich meine, damals, man wundert sich, glaube ich, manchmal, wenn man sich heute so diese alten Ferraris, die haben teilweise ja super wenig PS irgendwie. Also
ja, die sind halt auch ultra unbequem. Also die haben ja
eine alles komplett, an denen ist, glaube ich, scheiße. Ne?
Die haben ja eine komplett spartanische Einrichtung. Die haben keine Extras, gar nichts. Ich bin einmal in meinem Leben Ferrari gefahren durch Hamburg. Und bin eine Viertelstunde gefahren, habe den halben Tank leer gefahren, weil ich gefahren habe wie ein Berber. Ich bin halt durch Munzburg, ich kann froh sein, dass da nichts passiert ist, aber du hast doch wenn du Munzburg aus der Stadt kommst Richtung Barmbek, dann hast du doch diese unter den Eisenbahnschienen diese S-Kurve. weißt du? Mhm. So, und da bin ich mit dem Ferrari mit 120 lang gefahren, weil ich dachte, das ist richtig geil. Und ich bin halt gefahren wie ein Berber und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten habe ich bestimmt ein Viertel Tank leer gefahren. Das war, und das war nicht geil. Also war nicht geil. Mein Kopf hat wehgetan, mein Hals hat wehgetan, mein Nacken hat wehgetan. Das war alles nur nicht geil. Aber ich bin auch gefahren wie ein Vollidiot. Naja.
Ja, ich habe jetzt hier gerade mal geguckt. Also der hatte, das ist halt ein V8-Motor, also jetzt dieser 308 GTS, 176 kW. Das sind 200 PS, das ist jetzt nicht, weißt du, das ist so aus heutiger Sicht, wo du sagst, ja, das hat mein VW Tiguan auch knapp.
Ja.
Aber naja, also optisch gesehen natürlich geiles Auto und dank Tom Selleck wahrscheinlich auch ein paar mehr Modelle verkauft, als eigentlich drin gewesen wären.
Ja. So, am 27. März 1977 kommt es auf dem Flughafen Los Rodeos zu schwersten Flugzeugkatastrophen aller Zeiten ohne terroristische Beteiligung. Zwei Boeing 747 stoßen zusammen, wobei 583 der insgesamt 644 Personen an Bord der beiden Flugzeuge sterben. Neben starken Nebel auf den Startbahnen trug in erster Linie eine unzureichende und missverständliche Kommunikation wie dem Tower vom Flughafen dazu bei, dass diese Katastrophe passieren konnte. Da der Flughafen keinen Bodenradar besaß, es aufgrund des Nebels auch keinen Sichtkontakt mehr zu den Flugzeugen gab, nahm das Verhängnis seinen Lauf, als eins der Flugzeuge auch noch die Abbiegung zur eigentlich vorgesehenen Startbahn übersah und dann sorgten sich überlagernde Funksprüche für Pfeiftöne im Cockpit, sodass ungeklärt ist, ob die Piloten überhaupt verstanden haben, was per Funk durchgesagt worden ist. Das finde ich auch krass.
Im Endeffekt war es so, dass quasi beide Flugzeuge eine Startfreigabe bekommen haben und dann quasi auf der Startbahn so ineinander gekracht sind. Weil der eine nicht wusste, dass der andere auch jetzt los. Oder auch das Cockpit ist halt nicht, der Tower ist halt nicht gecheckt hat, weil er wie gesagt, durch den Nebel die sind gar nicht sehen konnten. Finde ich krass. Das ist ja so ein bisschen es gibt ja viele Leute, die True Crime Podcasts hören. Ich interessiere mich tatsächlich sehr für so Flugzeugabstürze, weil irgendwie finde ich, ich will immer verstehen, woran das gelegen hat. Und da habe ich jetzt auch gerade einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Flugforensik. Die gehen dann so bis ins kleinste Detail, halt so, ja, warum ist da wie, wer hat wo, welchen Funkspruch nicht und bla, welche Schraube war kaputt und so. Was soll man dazu sagen? Also, das Gute ist, glaube ich, wenn man irgendwas Gutes darin sehen will, dass immer danach halt Sicherheitsmaßnahmen nochmal neu durchdacht werden oder halt überhaupt erst etabliert werden. So dass man ja nach wie vor sagen muss, Fliegen ist eigentlich super sicher, aber wenn halt was passiert, dann ist natürlich immer ein bisschen scheiße.
Das ist immer schwierig, aber prinzipiell, ja. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das aus heutiger Sicht natürlich immer echt, also kann ich sowas überhaupt nicht nachvollziehen, wie kann sowas passieren? Aber natürlich, wenn man das jetzt so liest, dann ist halt echt dumm.
Ja, es gibt einen anderen, ich komme jetzt nur drauf, weil das war ein Fall, den ich jetzt gerade da auch in diesem Podcast gehört habe, erinnert man sich bestimmt noch dran, als mal überm Bodensee sind mal zwei Flugzeuge zusammengestoßen und dann logischerweise abgestürzt und haben sich da so halt so rund um den Bodensee irgendwie die ganzen Trümmerteile verteilt. Und da ist es auch so ein Ding, wo du dich im Nachhinein fragst, Alter, wie kann das sein? Weil die Flugzeuge ja eigentlich so ein System haben, dass wenn die aufeinander zufliegen, ne, dann gibt es eine Warnung und dem einen wird gesagt, bitte sinken und dem anderen wird gesagt, bitte steigen. Und da war es aber so, dass dann der Fluglotse quasi dem einen Flugzeug auch gesagt hat, bitte sinken. So, und dann sind sie halt beide gesunken und trotzdem ineinander gekracht. Und ist halt so. Aber daran sieht man auch immer, also gerade wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, es müssen immer sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig schief gehen, damit dann halt so richtige Unglücke passieren. Aber wie gesagt, wenn es passiert, ist natürlich
kacke. Ja, nee, verstehe ich auch. Also das ist so, True Crime ist so gar nichts für mich, aber ich finde tatsächlich immer, also was ich bei solchen Sachen halt wirklich krass finde, ist, das sind so Sachen, die man ja sich niemals vorstellen kann. Also glaube ich zumindest.
Nee,
Und wenn,
naja,
sie, dann
oder
wenn sie dann passieren, also so wie das hier geschrieben ist, klingt es ja voll logisch. Also es war neblig, es gab kein Bodenradar und dadurch, dann gab es, also da passierte ja so 6 Worst-Case-Szenarien gleichzeitig, die dazu geführt haben, dass das passiert. So, das ist halt.
Ja,
so,
genau, und dass ich, also warum ich mich da so für interessiere, ist halt, oder warum ich, wenn man es dann halt so nachvollzieht und sich so Step by Step damit beschäftigt, dann merkt man halt immer, also dass wirklich sehr, sehr viele Dinge schief gehen müssen. Und dann, das führt auch dazu, dass ich dann immer so ein bisschen beruhigter wieder ins nächste Flugzeug steigen kann, weil ich denke, okay, so statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass jetzt so viele Dinge gleichzeitig schief gehen, wenn ich hier jetzt gerade irgendwo hinfliege. Und das beruhigt mich dann einfach immer ein bisschen.
Also nie bei Nebel fliegen, ne? Sag ich. So, am 20. September 1977 ereignete sich einer der spektakulärsten Kunstraube in der Geschichte der DDR. Unbekannte stahlen 57 Schmuckstücke aus dem Stadtmuseum Dresden, darunter zahlreiche Preziosen des Sophienschatzes. Besonders brisant war der Raub, da er mitten während der Öffnungszeiten stattfand und trotz Kameraüberwachung unentdeckt blieb. Die Ermittlungen führten zu 12 Verdächtigen, über 3600 Vernehmungen und, für die DDR ungewöhnlich, einem öffentlichen Aufruf zur Mithilfe, der den Fall weit über die Grenzen der Behörden hinaus bekannt macht. Aber trotz dieser ganzen Bemühungen wurden erst 23 Jahre später Teile der gestohlenen Gegenstände in Oslo gefunden. Bis heute fehlt zum Beispiel immer noch die aus Gold bestehende und rund 1,3 Kilo schwere Königskette, deren Materialwert rund 78.000 Euro beträgt, während der historische und kulturelle Wert viel, viel höher liegt. Das finde ich krass. Also tagsüber, also und in der DDR, wobei die bestimmt gedacht haben, sowas macht keiner bei uns.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die DDR wäre jetzt irgendwie so ziemlich das letzte Land, wo mir, also wo ich gedacht hätte, dass da sowas passiert, weil es ja, also zum Beispiel schon mal viel, viel schwerer ist, überhaupt das geklaute Zeugs da rauszukriegen, oder? Also weißt du, die Grenze ist ja viel abgeschirmter und gesicherter als anderswo und allein das, wie kriegst du das Zeug dann da weg? Und in der DDR selber nützt es dir ja nichts, weil du kannst ja nicht sagen, so komm, ich gehe zu Cartier und kauf mir was Schönes, sondern da gab es ja nichts.
Krass.
So, ja, schon merkwürdig. Aber naja, gut, wenn. Ja. Eins können wir sicher sagen.
40 Jahre später musste, ach nee, das war in dem anderen Museum in Dresden,
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also wir können sicher sein, das hatte nichts miteinander zu tun, aber. Ja,
das war bestimmt,
waren halt auch andere
Zeiten. Weil die haben es tagsüber gemacht und die anderen haben es nachts gemacht. Ja. Also das war schon ein Unterschied. Aber das ist auch sowas, das wäre mir viel zu anstrengend. Ey, du klaust was, du machst so einen Einbruch oder Diebstahl, du kannst damit ja nichts machen, sondern du musst ja Leute kennen, die das dann für dich verkaufen. Du kannst ja nicht eine Anzeige schalten. Hey, wertvolle Kunstgegenstände geklaut. Hat jemand Bock? Du musst halt, ey, es ist voll anstrengend. Das wäre mir nichts. Also es ist ähnlich
anstrengend. Ja, ich glaube, ich ganz ehrlich, also nicht, dass ich mich jetzt wirklich damit auskennen würde, aber ich glaube, dass das meiste so an Kunstraub tatsächlich sozusagen im Auftrag passiert. Weißt du, irgendein
durchgeknallter Dude. Kannst du, dass irgendein Milliardär sagt so, hey, ich hätte gerne Mona Lisa, klau mal.
Ja, okay. Glaube ich.
Okay.
Ja, weil wie du sagst, was willst du sonst, also wenn du so ein krasses Gemälde klaust von Van Gogh oder von Monet oder was weiß ich, ja, du kannst das ja nicht bei eBay reinstellen. Was willst du damit machen? Also entweder musst du ja schon irgendwie so in diesen Kreisen drin sein und musst die entsprechenden Connections haben. Also musst du sowieso, weil sonst würdest du ja auch den Auftrag nicht kriegen. Aber ich glaube, dass jemand sagt, Alter, ich will so ein Monet zu Hause bei mir im Keller hängen haben und jetzt suche ich mir irgendwen, der mir das Ding klaut.
Ja.
Darum findet man den Scheiß auch nicht wieder, weil irgendwer hat das jetzt im Keller hängen. Und setzt sich da dann abends hin, macht sich eine Flasche Rotwein auf und glotzt sich das an. Warum auch immer. Also mir würde das jetzt nichts bringen, aber ja.
Endlich wird es im Konsolenbusiness mal ein wenig populärer, denn vom Atari 2600 haben wohl alle schon mal gehört. In den USA 1977 veröffentlicht, revolutionierte es den Gaming-Markt und brachte ihn endgültig in die Haushalte. Weltweit wurden insgesamt 30 Millionen Exemplare verkauft, auch wenn es teilweise mehrere Jahre dauerte, bis das Atari 2600 im jeweiligen Land erhältlich war. In Deutschland dauerte es zum Beispiel bis 1979, aber endgültig eingestellt wurde die Produktion auch erst 1991. Mit einem Preis von inflationsbereinigten 850 Euro wirkt die PS5 Pro auch gar nicht mehr so teuer. Ja, krass. Du hattest gerne Atari 2000.
Ja, das
wissen wir.
Ich?
Oder hattest
ich, du Atari? Naja, also A, ich war. Nein. Ich, also A, war das da ja noch ein bisschen zu früh für mich, würde ich sagen. Und B, hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich durfte ja nicht mal regelmäßig Fernsehen. Also meine Eltern hätten nie im Leben so eine Spielekonsole gekauft. Also ja. die erste Konsole, die ich dann irgendwann hatte und mir selber gekauft habe, glaube ich, war tatsächlich eine PlayStation 1. Aber davor habe ich sowas gar nicht gehabt.
Okay.
Da kann ich mich noch erinnern, die habe ich dann aber auch zu so einem Laden gebracht. Da konnte man dann, also da konnte man den Chip irgendwie so pimpen lassen, damit du auch Spiele spielen konntest mit einem anderen Ländercode.
Du bist gerade abgehackt.
Weißt du? Also die PlayStation hat ja immer. Achso. Aber ich habe gesagt, ich habe meine Playse dann zu so einem Laden gebracht, wo man den Chip so pimpen lassen konnte.
Okay.
Damit man Spiele mit einem anderen Ländercode
spielen konnte. Ja.
Also zum Beispiel aus Asien.
Ja, verstehe ich. Habe ich auch gehabt. Ich hab die auch gechippt. Früher hatte ich, also erst hatte ich zwei verschiedene Konsolen, eine amerikanische und eine deutsche. Und dann irgendwann habe ich aber auch gechippt. Es war sehr gut. Es war sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, und das war's tatsächlich. Wir haben es geschafft. 1977 ist durch.
Sehr gut. Wenn ihr noch ein anderes Thema habt für 1977, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns 1978 wieder.
Ja, auf jeden Fall. Es war fantastisch. In diesem Sinne, wunderschöne Woche und bis demnächst. Tschüss.
Tschö.